Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, wir haben eine neue Podcast-Folge und ich begrüße ganz herzlich Julia Schoch. Willkommen in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Liebe Julia, du bist aus Potsdam gekommen. Wann warst du das letzte Mal hier am Tiergarten in der Stiftung? Kannst du dich noch erinnern?
Es ist schon ein paar Jährchen her. Ja, es war, glaube ich, eine Tagung oder habe ich selber sogar eine Lesung gemacht.
Wahrscheinlich.
Es ist schon ein bisschen hin. Ja.
Du hast auf jeden Fall gelesen und damit kommen wir jetzt auch schon auf das heutige Buch, das im Mittelpunkt steht, Wild nach einem wilden Traum. Du hast gelesen bei einer Autorenwerkstatt der Stiftung in Cadenabbia. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war allerdings der Text noch nicht in Buchform. Den hast du mitgenommen und Wild nach einem Traum ist der dritte Teil einer Trilogie, drei Bücher, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind. Wie ist das, wenn du so ein längeres Projekt vor Augen hast, also mit mehreren Büchern? Ist direkt am Anfang die Idee da, drei Romane zu schreiben? Sind die Titel auch schon früh da? Und was macht diese Trilogie am Anfang, wenn sie noch nicht vollendet ist, mit dir als Autorin?
Ja, es war ja das erste Mal, dass ich sowas angekündigt habe auch. Das kündigt man sich ja erstmal sich selbst an und dann dem Verlag. Und ich habe ja auch den Verlag gewechselt mit dieser Trilogie. Also insofern bin ich auch in dieses zweifach sozusagen neu in dieses Projekt gegangen. So. Und ich habe den ersten Band geschrieben, als ich den angefangen habe, das Vorkommnis heißt der. Wusste ich, dass danach mindestens zwei Bücher folgen würden, die ich so ungefähr gesehen habe, stimmungsmäßig, atmosphärisch vor mir gesehen habe. Und ich wusste, dass das nicht alles in ein Buch gefasst werden kann und trotzdem, dass es einen großen Zusammenhang zwischen denen gab. Und die Titel sind dann nach und nach beim Schreiben so aufgetaucht. Und die hatten ja auch immer was natürlich stark mit dem Inhalt zu tun. Also die werden nicht einfach hinten drauf nachträglich drauf geklatscht, sondern haben mich auch ein bisschen durch das Buch geführt. Also jetzt beim dritten Band, Wild nach einem wilden Traum, spricht es ja auch eine Figur zum Beispiel. So ein Satz ist manchmal ganz wichtig, um eine Figur auch entstehen zu lassen. Also es ist nicht nur etwas Biografisches, was ich vor mir sehe, was zu dieser Figur gehört, sondern es war auch, ja, dieser Satz eben, wild nach einem wilden Traum. Wer kann sowas sagen eigentlich? Wer spricht sowas? Und damit ist eben diese Figur, in dem Fall war es ja der Soldat.
Also das erste Buch, der erste Roman heißt Das Vorkommnis, dann als Mittelstück dieses Tryptychons Das Liebespaar des Jahrhunderts, auch ein ganz großartiger Titel. Und jetzt jüngst erschienen 2025 Wild nach einem wilden Traum. Alle drei Romane haben einen Untertitel, der ist gleich. Da heißt es Biografie einer Frau. Irgendwo hast du gesagt, das hätte auch heißen können Biografie irgendeiner Frau. Also was hat es mit diesem Artikel auf sich?
Ja, es brauchte natürlich sowas wie eine Klammer, eine thematische Klammer, die das Projekt irgendwie zusammenfasst. Und irgendeiner Frau wäre mir ganz lieb gewesen, auch wenn es komisch klingt, weil es eben nicht ein spektakuläres Leben erzählt. Es ist nicht das Außergewöhnliche, was erzählt wird, sondern eigentlich die Beziehungen, die wir alle führen. Niemand ist ja beziehungslos. Jeder Mensch wird in eine Beziehung, mindestens eine, hineingeboren und hat danach im Leben mehrere Beziehungen, womit nicht immer nur Liebesbeziehungen oder enge partnerschaftliche Beziehungen gemeint sind, sondern ja, das ganze Geflecht eigentlich aus sozialen, biologischen Beziehungen, die jeder hat. Und irgendeiner Frau hätte eben noch mehr betont, dass es eben nicht das große Drama ist, nicht das Spektakuläre, sondern das ist ein Leben, wie wir es alle führen. Das sind Erfahrungen, die wir alle machen und eben nicht das aller, das Besondere oder das ganz Einzigartige. Ja.
Liebe ist die Klammer, die die drei Romane zusammenhält. Ein altes, ein ehrwürdiges, ein großes, aber eben auch ein sehr aktuelles Thema in Zeiten, in denen die Lebensabschnittpartnerschaften ersetzt worden sind durch polyamoröse Beziehungen und eben auch Liebe in Eltern-Kind- oder Generationsverhältnissen. Aber hier geht es vor allen Dingen auch um partnerschaftliche Liebe. Du kommst aus einer Tradition, das geht ja gar nicht anders, zumal du ja auch poetologisch und wissenschaftlich tätig gewesen bist mit Seminaren, mit der Arbeit mit Studierenden. Und eine große Wegmarke in der Geschichte der Liebe in der Literatur war das 19. Jahrhundert. Diese großen Liebesromane waren zugleich Eheromane, genauer gesagt Ehebruchsromane, Madame Bovary von Flaubert, Anna Karenina von Tolstoi, Effi Briest von Theodor Fontane, also Romane über drei Frauen, die eine Affäre hatten und die am Ende dann nach dem merkwürdigen Prinzip der poetischen Gerechtigkeit bestraft wurden. Alle drei Romangestalten kommen um. Das ist bei dir ja nicht der Fall. So einen Roman wolltest du eben nicht schreiben. Gibt es denn eine andere Tradition, in der du dich wohlfühlen würdest, beispielsweise in der Frauenromanliteratur aus England, Jane Austen zum Beispiel?
Ja, es ist vielleicht gar nicht so thematisch eine Tradition, sondern eher eine sprachliche. Und da komme ich sicher eher aus der französischen Literatur, auch des 20. Jahrhunderts, glaube ich eher. Klar, die Liebe erzählt sich heute anders. Wir sind ja eben frei. Und es geht ja auch, wenn ich da nochmal einen Schritt zurück machen darf, es geht ja eben nicht nur um Liebesbeziehungen. Es geht eigentlich um jegliche Beziehungen, die wir führen und auch diese verschiedenen Rollen, die wir jeweils einnehmen müssen. Ne? Im ersten Band geht es ja eben eigentlich mehr um das Tochterdasein und auch gleichzeitig das Mutterdasein. Also wir nehmen ja all diese verschiedenen sozialen Rollen, die wir haben, nicht hübsch geordnet chronologisch nacheinander im Leben ein, sondern wir machen das oft an einem und demselben Tag. Also all diese Rollen sind in uns und wir müssen sie sehr gut händeln im Leben. Ne? Das ist eigentlich die Herausforderung, dass wir damit umgehen müssen. Und wir sprechen auch jeweils anders, wenn wir in den jeweiligen Rollen sind. Wir erinnern uns anders. Das ist eigentlich ein starkes Thema auch. Und wenn es im ersten Buch eher um die Herkunftsfamilie geht, geht es im zweiten dann tatsächlich eher um die Liebe, die wir selber wählen, wo wir dann ja oft denken, ja, wir machen das ganz anders, als wir es eigentlich bei unseren Eltern vielleicht erlebt haben, als wir es kennen. Das ist die erste freie Liebe heutzutage, also die wir selber wählen, für die wir uns selber entscheiden, für die wir auch selber überhaupt Modelle entwickeln können heutzutage. Das würde natürlich das stark unterscheiden von solchen Romanen, wie du sie jetzt genannt hast, im 19. Jahrhundert. Also es ist eigentlich die große freie Liebe. Und im dritten geht es ja eher um kürzere Beziehungen, die oft, wenn man die jetzt auf einem Lebenszeitstrahl einzeichnen würden, gar nicht so viel Raum und gar nicht so viel Zeit beansprucht haben, die aber trotzdem eine tiefe Wirkung hatten auf das Leben oder die eine tiefe Bedeutung haben, weil vielleicht ein Satz ausgesprochen wurde, weil vielleicht ein Blick getauscht wurde oder weil man sich über etwas im Klaren war nach dieser Beziehung, obwohl sie vielleicht nur einen Tag oder eine Nacht oder eine Woche gedauert hat, die einen dann weiter durchs Leben trägt. Also auch nochmal wieder eine ganz andere Art von Beziehung. Und
es sind vor allen Dingen die punktuellen Einstiege in diese Geschichten, in diese Lebensgeschichten, in diese Erinnerungen, die einen direkt in Bann schlagen, wenn man das Buch aufschlägt. Das zweite Buch beginnt beispielsweise mit dem unmerklich daherkommenden Satz, der es aber in sich hat. Da heißt es ganz am Anfang, im Grunde ist es ganz einfach, ich verlasse dich. Es gibt auch einen grandiosen letzten Satz, den wir jetzt nicht verraten, die Leser aber, die das noch nicht kennen, überraschen wird. Das dritte Buch, Wild nach einem wilden Traum, beginnt mit dem Satz, ich setze noch einmal an, an einem anderen Punkt. Und lass uns etwas zum Inhalt sagen. Also es geht um die Beziehung aus der Biografie einer Frau, der Erzählerin dieses Buches. Es kommt ein Katalane vor, mit dem hat sie während eines New York-Aufenthalts eine Affäre. Es kommt ihr Mann vor, ihr Ehemann aus ihrer Familie. Sie hat auch Kinder, kleinere Kinder. Und es kommt ein dritter Mann vor und das ist eine sehr interessante Figur von ganz früher. Es ist ein Soldat. Jetzt kann man ja dazu sagen, dieser Soldat, den die Erzählerin trifft, hat einen biografischen Background. Du selber bist in einer Garnisonsstadt aufgewachsen. Und nun ja, wie funktioniert das beim Erzählen mit der Erinnerung? Da ist also eine Erzählerin, die in der Gegenwart schreibt und die erinnert sich ganz weit zurück in ihre Jugendzeit, wo sie als kleines Mädchen im Wald auf diesen Soldaten getroffen ist. Wie erzählt man eine so weit zurückliegende Erinnerung? Wie hält man da Fantasie und Konstrukt auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach wahrhaftigem Erzählen, nach Realismus auseinander?
Tja, das ist ja genau die Frage, die sich auch die Erzählerin stellt. Also eigentlich gibt es ja auch noch einen Erinnerungsschritt dazwischen, denn die Erzählerin, die heute schreibt, die erinnert sich ja erstmal an die Zeit, als sie sich an den Soldaten erinnert hat. Also insofern geht der Fahrstuhl, der hält nochmal sozusagen auf einer Etage, bevor er dann ganz runterfährt. Und im Grunde ist das diese Geschichte, die ja dann auch mit in das Buch eingeflossen ist. Also die Geschichte über den Soldaten ist ja etwas, was geschrieben wird, als sie anfängt zu schreiben. Da erinnert sich, sie geht sehr weit weg in die USA, soll dort schreiben. Und es ist ja immer die Frage, was einen eigentlich ins Erinnern bringt. Und das ist eben in dem Falle der Katalane, also ein anderer Mann, der sie eigentlich an diesen Soldaten auch wiederum erinnert. Und auch die Landschaft, die ostamerikanische Landschaft, die so mit der diese menschenleeren Felder, Mais, der weite Himmel, die leeren Straßen, das evoziert eigentlich was. Und das ist eben diese mecklenburgische Kindheit, die wiederum auch in den anderen Büchern auch schon mal aufgerufen wird und dort zu ihrem Recht kommt und immer mal wieder geschildert wird. Und in diesem Fall ist es eben der Soldat. Ich habe dann sehr schnell entschieden beim Schreiben, dass ich in diesen Passagen ins Präsens gehe, was ich sehr selten mache. Das ist ja die Zeitform, die auf den ersten Blick die Gegenwart schildert, aber es ist auch die Zeitform, die eigentlich die Ewigkeit schildert. Also es ist etwas, wenn keine Zeit vergeht und vergangen ist, dann ist es eigentlich das Präsens, also das ewige Präsens, könnte man sagen, das literarische ewige Präsens.
Und also eigentlich ein sehr kunstvolles Mittel, das ganz weit Entfernte möglichst nahbar zu machen durch dieses epische Präsens.
So wie wir es, glaube ich, auch oft empfinden. Also das, was paradoxerweise, was sehr weit entfernt ist, biografisch, wo wir denken, das liegt sehr weit zurück, kann aber manchmal eine sehr starke Präsenz haben, ja, in dem wir darüber nachdenken. Bilder, Gefühle, bestimmte Assoziationen sind uns plötzlich sehr präsent. Also wir kennen das von sehr alten Menschen zum Beispiel. Also dass da besonders das heranrückt, was am weitesten entfernt liegt. Und das ist schon etwas, was mich auch sehr fasziniert. Und natürlich ist klar, weil du nach der Fiktion oder nach der Echtheit auch fragst, diese Mischung aus beidem, sind natürlich alle Bücher natürlich von dieser Mischung getragen. Es ist ja ein Kunstraum, ja. Wenn wir ein Buch betreten, betreten wir einen Kunstraum. Und wenn ich schreibe, ist diese Ich-Figur und sind alle Erinnerungen der Ich-Figur auch natürlich sind es Kunstfiguren in jedem Falle, auch dieses Ich, ja. Ich schreibe mich ja auch sozusagen von dieser wirklichen Person, Julia Schoch, die einen Ausweis hat, wo ihre Adresse vermerkt ist, von der schreibe ich mich selbstverständlich weg. Und das habe ich ja auch schon immer getan. Aber es ist eben genau diese Konstruktion, die mich auch interessiert. Also wir gehen weit zurück, wir rufen etwas auf und ziehen es aber sehr, sehr schnell nah heran. Also wie das eigentlich sprachlich auch so geht und dass es eigentlich mit einem Fingerschnips, ohne große Brücken, ohne große Überleitung sofort da ist. Das, was wir erlebt haben, ist sehr, sofort sozusagen ranzuholen und sehr präsent. Das ist ja etwas, was im Erzählen sehr leicht geht. Ja? Also das ist das Fantastische eigentlich oder was mich selbst auch so begeistert beim Erzählen, dass wir diese verschiedenen Zeiten, die ja auch in unserem Kopf, zumindest in meinem, aber ich denke auch von sehr vielen anderen, sehr nah beieinander liegen. Ja? Wir stehen eigentlich irgendwo rum, vielleicht an der Supermarktkasse, denken an ganz was anderes und plötzlich kommt sehr willkürlich auch eine Erinnerung. Das ist etwas sehr, sehr Faszinierendes, dass wir also uns nicht extra hinlegen und die Erinnerung etwa einschweben lassen können. Das können wir auch. Dafür gibt es Strategien. Aber oft ist es etwas sehr Spontanes, etwas sehr Willkürliches, etwas, was uns überfällt auch. Ne? Erinnerung ist etwas, was uns überfällt, wogegen wir auch nichts tun können. Und plötzlich stehen die Bilder wieder vor uns, vor unserem geistigen Auge, wie man so schön sagt im Deutschen. Das habe ich eigentlich versucht abzubilden, wie gleichzeitig auch Erinnerungen da sind. Ne? Wir sitzen am Schreibtisch, wir gucken raus in eine fremde Landschaft und plötzlich ist aber etwas da, was eigentlich 20, 25, 30 Jahre vorher abgelaufen ist.
Ja, das macht ja verständlich, warum es natürlich auch die Liebe zur Vergangenheit, zur eigenen Biografie, zu dem, was passiert ist, also die Liebe zu dem, was einem lieb und teuer war, ist, die so ein Leben, die so eine Biografie erst erzählbar machen. Und vielleicht eine gute Gelegenheit, liebe Julia, den epischen Fahrstuhl kurz anzuhalten und eine Passage aus dem Anfangsteil des Romans zu lesen, in der dieser Soldat aus der Kindheit der Erzählerin vorkommt.
Ich erzähle ihm, was ich noch niemandem erzählt habe. Ich sage, dass ich später auch Bücher schreiben werde. Und der Soldat antwortet sofort: Ich weiß, und tippt sich dabei an die Stirn, als wäre meine Zukunft in seinem Kopf. Mir ist unheimlich zumute. Zugleich erfasst mich Stolz. So leicht sieht man mir also an, was ich tue, was ich kann. Nein, was ich können will. Schließlich habe ich noch nichts erlebt, das sich lohnen würde, aufgeschrieben zu werden. Auch das sage ich ihm. Da denk dir was aus, sagt er. Nein, antworte ich, dazu fehlt mir die Fantasie. Er sieht mich aufmerksam an. Wenn es so ist, musst du tatsächlich erst alles erleben. Sein Ernst gefällt mir, dass er sich mit mir unterhält auf eine Weise, wie sonst niemand mit mir spricht. Allerdings müsse mir klar sein, dass Schreiben eine einsame Beschäftigung sei. Künstler seien keine glücklichen Menschen, sie taugten nicht fürs Leben. Er zählt mir ein paar Namen auf. Die haben sich alle umgebracht, sagt er wie zum Beweis. Keiner von ihnen ist mir bekannt. Ich protestiere. Das war vielleicht früher so. Die jetzigen Zeiten sind anders. Heutzutage kann man glücklich sein und trotzdem schreiben. Ich bin ganz anders, sage ich ihm. Und er sieht mich wieder so an, verblüfft. Und dann, nach einer Weile, spricht er es aus. Ich bin sicher, du schaffst es. Bestimmt, man muss wild danach sein, wild nach einem wilden Traum. Er wiederholt den Satz zweimal. So wie er ihn sagt, wie ein Zauberer, der eine Ankündigung macht, könnte es ein Satz aus einem Film sein, der Titel eines Buchs. Ich habe hin und wieder danach gesucht, später, als es möglich war, mit Hilfe von Suchmaschinen jeden Schnipsel zu finden, der jemals in der Welt von Menschen gesprochen oder geschrieben worden ist. So oft habe ich mir gesagt, ich muss es herausfinden, der Satz muss irgendwo nachzulesen sein. Ganz gewiss war ein Zitat.
Ja, danke schön. Ist es ein Zitat? Hast du das selber mal versucht zu googeln?
Ja, mein eigenes. Ja, natürlich. Also ich habe die Suchbewegung sozusagen mit in das Buch hineingeschrieben, weil ich es beim Schreiben dieses Buches in meinen Notizbüchern gefunden habe und eben nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg taucht das immer wieder auf, als hätte ich mich selbst daran erinnern wollen. Und ich habe dann gedacht, ich habe ein eher entspanntes Verhältnis zum Copyright. Also ich schreibe mir immer nicht auf, wenn ich ein Zitat irgendwo aufschreibe von oder irgendwo was rausschreibe, von wem es stammt. Und dann dachte ich also, von wem ist das? Wo habe ich das abgeschrieben? Kam aber auf nichts. Und dann dachte ich, na gut, dann ist es von mir. Dann können wir es auch nehmen als Titel. Ja, dann ist es erlaubt.
In dieser Szene, die du gelesen hast, wird erwähnt, dass der Soldat ein Buch bei sich hat. Von Büchern, von Filmen, überhaupt von Literatur ist sehr häufig die Rede. Wie wichtig ist, wenn du über Liebe schreibst oder überhaupt, wenn man schriftstellerisch sich über Liebe äußert, wie wichtig ist da die Literatur? Also warum ist das, was ist das Lesenswerte an Liebe? Warum ist Liebe so erlesen?
Das würde ich ja nicht nur auf Liebe beziehen. Also jemand, der in diesem Falle bezieht das Mädchen ja sehr viele Erfahrungen aus Büchern, weil sie eben in einer ereignisarmen Gegend und in einem ereignisarmen Leben, wie sie findet, aufgewachsen ist, wenn es das überhaupt gibt. Wie man sieht, müssen ja nur ein paar Jahre vergehen und schon ist das Ereignis sozusagen da. Und rückblickend betrachtet ist es eben sehr wohl voller Ereignisse gewesen, nur sie hat es damals nicht so empfunden. In diesem dritten Band geht es ja auch deshalb so stark um Literatur, weil ich mich natürlich auch während des Schreibens der zwei ersten Bände immer zu gefragt habe, wie ist es überhaupt möglich, ein Leben abzubilden? Wie kann man überhaupt Leben schildern, ein ganzes Leben womöglich? Und das ist ja das, was eigentlich das autobiografische Schreiben so verspricht, was ja auch nur vermeintlich gelingen kann in meinen Augen. Also die Autobiografie sagt, seht her, ich schildere euch, wie mein Leben war, so und so, diese und jene Dinge sind passiert und jetzt glaubt mir das und alles war wahr. Und das darin glaube ich natürlich nicht. Insofern ist das auch immer wieder so ein Nachdenken überhaupt über die Möglichkeit, sowas abzubilden. Eigentlich bräuchten wir unendlich viele Bücher. Ich habe es jetzt hier in drei Büchern versucht, aber man könnte das Leben natürlich auch in unendlich vielen Büchern immer weiter erzählen. Und es gibt ja hier auch in dem Buch das Bild des Fächers. Also wenn man den Fächer aufklappt und sehr weit spannt, dann sieht man eben in diesen aufgeklappten Falten immer noch mehr Episoden. Und man kann ihn aber auch zusammenklappen, dann ist das Leben sehr schnell erzählt. Also es gibt so verschiedene Varianten, wie wir uns auch diesem oder überhaupt jedem Leben so nähern können. Und welche Episoden wir da rausnehmen, ist dann immer eine Frage auch der Perspektive, auch des Lebensmoments. Das spielt ja hier auch eine Rolle, wann erinnere ich überhaupt etwas. Ja, mit 20 erinnern wir uns an unsere eigene Kindheit natürlich anders als mit 40 oder mit 50 oder mit 80. Und diese verschiedenen Momente auch so anzuschauen, ja, wann sind wir bereit auch für Erinnerung und was kommt uns dann, wenn wir bereit sind, was kommt uns für Erinnerung? Das spielt eine Rolle, deswegen sind Bücher hier auch so wichtig. Und es hat natürlich auch einen autobiografischen Hintergrund, dass mir diese Garnisonstadt sehr vertraut ist. Also ich kenne auch diese Soldaten und der Soldat in diesem Buch hat ja ein Buch in der Jackentasche. Das ist sozusagen das so wie ein Erkennungszeichen zwischen den beiden, was auch gleich so ein bisschen so diesen Angstfaktor rausnimmt. Also es ist gleich eine große Vertrautheit da, weil dieses Buch wie ein Code praktisch, wie ein Liebescode auch ein bisschen ein Freundschaftscode wirkt. Und gleich signalisiert, also wir gehören eigentlich zur selben Truppe, so ein bisschen, ja. Man soll sich ja immer seine Leute suchen. Und als ich es geschrieben hatte, dachte ich auch, mein Gott, was für eine archaische Welt. Also dass jetzt hier das Buch als Erkennungszeichen dient. Aber es hat mich auch nochmal so hineingebracht, tatsächlich in die Welt meiner Kindheit und Jugend als es eine große Gier gab, auch nach Büchern, weil die so lebensrettend ja auch waren. Ne? Die waren nicht nur zu Unterhaltungszwecken da, sondern sie haben tatsächlich eine große Funktion gehabt und haben Lebensfragen beantwortet in Ermangelung anderer Medien, die das vielleicht tun können. Aber für mich tut es das Buch immer noch am besten, also auch heute noch. Aber das hat natürlich auch was mit dieser medienarmen Welt zu tun, aus der ich komme. Und meine Mutter war ja Buchhändlerin, tatsächlich auch in so einer Garnisonstadt. Also in diesem Armeestützpunkt gab es immer, also in den größeren zumindest, gab es so Kulturhäuser und da gab es dann ein Kino, eine Bibliothek und einen Buchladen. Und einen dieser Buchläden hat eben meine Mutter betrieben, eine Zeit lang in den 80ern. Und in den Ferien war ich oft da als Kind und es hat mir, ja, da habe ich eben teilgenommen an dieser Gier. Die haben dann, weiß ich noch, die jungen Soldaten, die da ja alle nicht freiwillig waren, das war ja nicht die Armee von heute, wo man sich freiwillig meldet, die waren ja gezwungen, dort ihre Zeit abzusitzen und für die meisten war das natürlich eine große Verzweiflung auch, diese Zeit dort zu verbringen und da war der Buchladen eine Möglichkeit, sozusagen so ein bisschen innerlich auch rauszusteigen und die haben dann nach der Mittagspause mal darauf gewartet, dass dieser Laden da wieder eröffnet und haben sich dann das Beste da gegriffen, wenn es gerade was Gutes gab, also auch das ist ja eine ganz, ja, so ein altes, ja, ist wirklich eine archaische Zeit, aber wer weiß, vielleicht, ja. sind wir bald wieder in ihr drin. Oh, was?
Das Buch und das Lesen sind die eine Seite. Die andere Seite ist das Schreiben und auf Papier oder am Bildschirm. Und das Schreiben wird auch ständig in diesem Fahrstuhlfahren in die Erinnerung und in der Gegenwart mit thematisiert. Das Schreiben von dir, das bezieht sich auf das Schreiben der Erzählerin und die Erzählerin reflektiert eben darüber. Aber das Schreiben über Liebe ist ja jetzt nicht die einfachste Sache. Es gibt diesen berühmten Vers von Ingeborg Bachmann, erklär mir Liebe, was ich nicht erklären kann. Und du sprichst auch, du lässt die Erzählerin an verschiedener Stelle sprechen über die Wortlosigkeit in der Liebe, die die Kehrseite des Schreibens ist, sozusagen. Finde ich eine sehr schöne Formulierung. Also die wortlose Liebe auf der einen und die das Schreiben über die Liebe auf der anderen Seite. War das problematisch für dich an einigen Stellen oder ist das mehr ein Problem der Erzählerin?
Nein, problematisch war es eigentlich nicht. Ich habe ja mich in diesem ersten Band der Trilogie schon so reingeschrieben in diesen Sound. Und das ist ja ein bestimmter Sound, der eine große Nähe herstellt, ne? Also man ist sehr, sehr nah als Leserin, als Leser da dran. Es hat ja auch was mit so einem Bekenntniston zu tun. Das ist aber ein Sound, der sich auch handwerklich so herstellen lässt. Es ist dann eher die Frage, also geht es um private Offenlegung, daran bin ich natürlich wenig interessiert. Oder geht es eben eher darum, diese Schwierigkeiten, die man überhaupt beim Erzählen vielleicht haben kann, dass man die mit hineinnimmt. Und das ist natürlich immer ein Umkreisen. Und da sind wir vielleicht bei dem, was vorhin schon ganz kurz angeklungen hat, also woher komme ich eigentlich auch, wenn man so will, traditionsmäßig, wenn es überhaupt sowas wie solche Linien gibt. Aber da ist schon die französische Literatur eben sehr interessant, nicht thematisch, sondern sprachlich, weil das Französische hat eine große, nicht immer, aber die französische Sprache hat eine große Klarheit, eine große Einfachheit, was aber nicht bedeutet, dass wenn die Oberfläche, die zu lesen ist, einfach ist, dass dann automatisch auch der Inhalt platt oder einfach wäre. Also man kann auch mit einer einfachen Sprache sehr komplexe Dinge versuchen zu umkreisen, ohne dass man das Rätsel sozusagen löst, ja, bis zum Letzten. Und trotzdem wird aber dieses Rätsel immer wieder, also man könnte sagen, das Rätsel der Existenz, unserer Existenz oder der Liebe in diesem Fall, ohne dass man das wirklich knacken kann. Denn niemand kann es knacken. Also es gibt sozusagen keine Formel, keine Begrifflichkeit, auf die wir das letztlich irgendwie bringen können. Kein Urteil, das wir fällen können. Aber wir können es erzählend immer wieder umkreisen. Wir können es antupfen, wir können es berühren. Und dann wird es aus all diesen Kreisen wird etwas hervorgebracht, was aber trotzdem das Rätsel natürlich nicht bis zum Grunde lösen kann. Aber wir können es erzählend versuchen. Ja. Ja.
Das bringt mich zu einer Frage, die über das Thema Liebe, Erleben, Erinnern hinausragt ins Politische. Wie politisch ist es denn, einen solchen Roman zu schreiben? Wenn man jetzt zum Beispiel an die Milieus, an die Kontexte denkt, in denen der Roman spielt, also ein Teil spielt in Amerika, das war wahrscheinlich noch vor der ersten Regierung von Trump, also in einer demokratischen Welt, während die Herkunftswelt der Erzählerin zurückgeht in die ehemalige DDR. Also wie politisch würdest du jetzt im Rückblick diese Trilogie von dir einstufen, wenn da etwas Politisches wäre?
Ja, politisch, da denken wir immer schnell eher ans Tagespolitische. Ich glaube, es ging das, was sich für mich wirklich durchdringt, wie man so sagt, das Private ist das Politische ist das Private. Tatsächlich ist das ja, also ist für mich nicht ganz auseinander zu klamüsern, weil wir natürlich alle in einem gesellschaftlichen Raum leben, der uns prägt. Und es ist eher die Frage, mehr oder weniger prägt. wie weit können wir den auch weghalten oder müssen wir das weghalten, sozusagen das Äußere, was uns immer bedrängt? Können wir uns sozusagen so private Burgen bauen, in denen wir uns dann verschanzen? Oder sind wir nicht immer auch äußere Wesen? Und das glaube ich ja natürlich. Also dadurch, da sind wir dann wieder bei den Beziehungen, dadurch, dass wir alle immer ständig in Beziehung sind miteinander und uns ja auch ähnlich sind in unseren Erfahrungen, ist das für mich eigentlich eine ganz selbstverständliche gesellschaftliche Dimension, die da so mitläuft. Das ist auch etwas, was so im Schreiben mir erst so aufgegangen ist, fast wie so eine Nebenbei-Poetologie, die sich so ergeben hat. Das ist tatsächlich so was wie eine Poetologie der Ähnlichkeiten, weil wir beharren ja auch immer sehr auf unserer Einzigartigkeit oder werden aufgefordert von einem gesellschaftlichen Klima, sage ich jetzt mal, unsere Einzigartigkeit zu bestätigen, zu demonstrieren. Und dagegen stehen eigentlich sehr viele Erfahrungen, die uns, wo wir uns sehr ähnlich sind. Ja? Also wir sind gar nicht so unterschiedlich, glaube ich. Und diese ewige Identitätsfrage, auf die wir auch so pochen oder auf die wir pochen müssen und sollen, ist für mich eigentlich eher etwas Irrelevantes. Also ich will gar nicht zu dieser Frage vordringen, wer bin ich? Oder schon gar nicht zu der Antwort, die man auch, glaube ich, gar nicht bekommen kann. Es ist völlig müßig, darüber nachzudenken, weil ich bin in jedem Moment, in jedem Tag schon wieder jemand anderes, je nachdem, in welcher Beziehung ich gerade bin. Und da ewig nach so einem fixen Kern zu graben, der mich sozusagen ausmacht und den ich dann beschreiben kann und den ich einmal fixiere und dann weiß ich, wer ich bin. Ich glaube, das ist eine irrige, völlig falsche Frage. Und da geht man in die falsche Richtung, beziehungsweise lässt man sehr viel Kraft, ohne dass man zu einem Ergebnis kommt. Also das glaube ich. Und stattdessen habe ich eher in all diesen Beziehungen, die ich hier beschreibe, nach Mustern auch gesucht. Also wo gleichen wir uns eigentlich? Wo tauchen immer wieder ähnliche Muster auf, Erfahrungsmuster, die wir in unserer eigenen Biografie haben, also einmal die Muster schon unserer Eltern und unserer Vorfahren, aber auch untereinander. Und das ist ja etwas, was jetzt auch außerhalb der Bücher dann bei den Lesungen natürlich ganz stark auffällt. Also wenn man etwas liest, dass andere sagen, oh ja, genau das, genau da haben sie mein Leben beschrieben. Und wie ist das eigentlich möglich? Und das ist doch das Faszinierende an der Literatur, dass ich eben nicht mein einzigartiges Leben beschreibe, sondern ich versuche immer auch zu allgemeinen, gesellschaftlichen Formeln, könnte man sagen. Ja, das hört sich sehr mathematisch an, so ist es ja nicht. Aber zu Gemeinsamkeiten zu kommen. Und da sind sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeiten trösten mich auch eigentlich oder geben mir eine Hoffnung, sage ich mal, dass wir nicht alle irgendwie so einzelne Monaden sind, die da so herumschwirren irgendwo im Kosmos oder so, sondern dass es doch sowas gibt wie ganz starke, auch emotionale Ähnlichkeiten, auf die wir uns immer berufen können. Und das sind existenzielle Situationen und dazu gehört natürlich die Liebe. Also Liebe oder Trauer oder Schmerz oder Verlassenheit oder selbst Einsamkeit, was ja eigentlich paradox klingt. Aber auch die Einsamkeit ist ein Gefühl, in dem wir uns sehr ähnlich sind. Ja? Denn die Einsamen, könnte man sagen, wir Einsamen auf der Welt sind uns alle auch sehr ähnlich in unserer Einsamkeit. Und das ist doch wieder verrückt und gleichzeitig auch irgendwie hoffnungsstiftend, ja?
Ja, also es gibt die Seufzsplitter, es gibt aber auch, und das habe ich beim zweiten Lesen gemerkt, wirklich humorvolle, um nicht zu sagen groteske Erzählungen in diesem Buch. Einmal zum Beispiel wird so eine kleine Gesellschaft durchleuchtet, wie mit einem Röntgenapparat, und dann heißt es, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, der ganze Betrieb zittert, also diese Röntgenbilder, die alle irgendetwas Verborgenes offenbaren. Eine grandiose Lektüre. Julia, wir kommen zum Ende. Ich habe noch zwei kurze Fragen zum Abschluss. Die eine lautet, irgendwo in einem Interview hast du das gesagt, warum war deine Kardiologin erleichtert, als du die Trilogie vollendet hattest?
Naja, also ich habe die natürlich, die drei Bücher, in einem relativen Rausch geschrieben. In einem relativen Rausch, das ist auch sehr schön. Also in einem Rausch geschrieben, für meine Verhältnisse ziemlich schnell hintereinander. Normalerweise hat man ja immer so einen Abfall nach einem Buch. Also wenn man ein Buch fertig hat, ne, dann gibt es das berühmte Loch und dann muss man sich da erstmal wieder neu sortieren und guckt, was kommt als nächstes. Und bei diesen Büchern war es eben anders. Ich bin praktisch von einem ins andere geglitten, weil ja auch der Ton gleich blieb und ich wusste beim Schreiben des einen schon, was wird jetzt folgen. Also insofern war das eher keine Berg- und Talfahrt, sondern eher wie so ein Hinübergleiten ins jeweils nächste. Aber dadurch war natürlich auch die Anspannung, in der ich eigentlich beim Schreiben, und ich habe ja auch noch Lesungen absolviert nebenbei, diese Anspannungen, die ich eigentlich immer auch kommen will beim Schreiben, die ließ sozusagen nicht nach. Und ja, das ist natürlich, hat körperlich auch gewisse Folgen gehabt, aber am Ende ist es das, was ich natürlich auch will als Schriftstellerin. Ich will ja in einem Buch sein. Ich will eigentlich nicht außerhalb des Buches sein. Also ich, insofern war es gleichzeitig erleichternd, aber auch ein bisschen für mich zumindest auch frustrierend, dass das jetzt beendet ist, weil es hat mich ja schon durch viele Jahre jetzt oder ja 3-4 Jahre mindestens so getragen und bei aller kardiologischen Herausforderung auch war es aber trotzdem auch eine gute Anspannung. Ja? Manchmal ist ja die Spannung ist ja eigentlich fast besser als Entspannung. Entspannung hat auch immer ein bisschen was Frustrierendes, finde ich.
Ja? Ja, so kommt das auf jeden Fall bei den Lesenden an. Es ist eine Herzenssache, was mich zu der letzten Frage bringt nach den ganz Jungen, die das Buch lesen oder vielleicht noch lesen werden. Du hast in Saarbrücken eine Rede an die Abiturienten gehalten. Die trägt einen Beatles-Refrain im Titel, Love, Love, Love. Was ist dein Ratschlag an junge Menschen, die von der Schule in das Abenteuer, Studium, Handwerk, Berufsausbildung, Erwachsenenleben, Selbstständigkeit gehen? Was gibst du denen mit in den Angelegenheiten des Herzens?
Ja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, also Ratschläge zu verteilen als älterer Mensch an die Jugend. Die muss natürlich immer machen, was sie will und was sie muss. Aber das, was ich in der Rede versucht habe, ein bisschen zu formulieren, anhand auch natürlich meiner eigenen biografischen Erlebnisse war, dass man eigentlich nicht, man kann nicht 1000 Sicherheitsnetze einziehen ins Leben und man kann auch nicht alles bis ins Kleinste planen. Also man muss sich auch ein bisschen überfallen lassen wollen vom Leben und dass man da also ohne Angst in diese Offenheit reinzugehen, die Zukunft ja immer ist, also wir könnten es auch Schicksal nennen, dass man das auch annimmt und auch voller Lust und sich nicht fürchtet davor. Also es gibt eigentlich nur eine Sicherheit, nichts ist sicher. Also das ist ja so eine Banalität. Also man kann eigentlich nichts planen und es wird immer etwas passieren. Und es wird auch anders passieren, als man annimmt. Und das ist aber vielleicht gerade, ja, vielleicht auch die Erleichterung. Ja, damit ist uns auch ein bisschen was genommen. Also wir müssen nicht alles planen im Leben. Es kommt sowieso anders, als wir denken. Und vielleicht ist das ja auch eine Erleichterung einfach.
Es wird uns viel gegeben mit deinen Romanen, zumal mit dem jüngsten Bild nach einem wilden Traum. Vielen Dank. Das war der Podcast mit Julia Schoch, Autorin, Erzählerin, Romanschriftstellerin mit diesen drei Romanen, auch Else Heiliger, Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank.
Ja, sehr gern. Danke für die Einladung.
Das war wieder ein Kunststück. Der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.